50 Jahre Gänsehautmomente. 50 Jahre voller Erinnerungen. 50 Jahre alles geben. 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-gelbe Geschichten. Präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna. Füreinander da.
7 Tage sind vorbei und das bedeutet, es gibt eine neue Folge der schwarz-gelben Geschichten. Schön, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid. Und ich habe heute eine, ja, ich kann schon sagen, BVB-Ikone zu Gast. Er hat nie auf dem Platz gestanden als aktiver Spieler, aber er hat eine ganz besondere Bedeutung für die Geschichte von Borussia Dortmund, denn Geschichte, das ist sein Thema überhaupt und deswegen passt er wie die Faust aufs Auge in dieses Format. Gerd Kolbe, schön, dass du hier bist, Gerd, ich freue mich sehr. Du musstest gerade laut schmunzeln, aber es ist doch so. Keiner kennt die Geschichte von Borussia Dortmund so wie du. Es ist einfach so.
Nehmen wir es mal so zur Kenntnis.
Ja, machen wir. Wir haben uns überlegt, beziehungsweise du hast das getan, über was könnten wir heute sprechen. Und dann habe ich vor der Sendung schon zu dir gesagt, gib mir zeitlich die Möglichkeit, das überhaupt alles einzubauen. Weil es ist natürlich immer eine Freude, dir zuzuhören. Und du kennst so viele Details, das ist natürlich schwer, das auch in eine halbe Stunde irgendwie reinzupacken. Aber es gibt ein paar Geschichten, die sicherlich sehr, sehr interessant sind, als das Stadion, als der Signal Iduna Park noch Westfalenstadion hieß und erst ein paar Monate alt war. Da funktionierte das beispielsweise mit der Technik nicht so, wie man sich das vorgestellt hatte. Wir kennen noch diese markanten Flutlichtmasten und diese schönen alten Retro-Bilder, die man damit auch überall verbindet, ja, diese tolle Zeit damals. Und die gibt's ja nicht mehr. Mittlerweile gibt's die Pylonen, die sind auch sehr, sehr markant und mittlerweile eingeprägt in das Stadtbild von Dortmund. Aber diese Flutlichtmasten, die waren natürlich schon sehr, sehr speziell. Haben nur leider nicht immer so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat.
Naja, das ist richtig. Und wenn man sich vor Augen führt, dass unser Stadion ja die Nummer 1 der Welt ist, wie die Londoner Times völlig zu Recht sagt, dann war der Start dieser Nummer 1 in der Tat arg kurios und auch ein bisschen holprig. Ich kann mich noch gut erinnern, die Eröffnung des Stadions war ja am 2. April 1974, das war ein Dienstag. Und am Freitag vorher, ich glaube am 29. März, haben wir eine große Pressekonferenz gemacht und hatten über 150 Journalisten aus ganz Europa hier, die dann das Stadion besichtigen durften, die technischen Innereien, natürlich auch das Flutlicht. Das wurde dann also angemacht für die Gäste aus ganz Europa und das war ganz toll. 1250 Lux, die strahlten um die Wette und es war traumhaft schön. Alle schrieben, das Flutlicht ist überragende Klasse, geeignet für das Fernsehen in jeder Beziehung, in jeder Nuance und Variante. Und dann kam die Eröffnung, die inoffizielle Eröffnung am 2. April 1974, 18.15 Uhr ging es los mit dem berühmten Damenspiel Mengede gegen Waltrop. Stichwort Elisabeth Potschwatke erzielt das allererste Tor im Westfalenstadion überhaupt. Stadion historisch sehr bedeutsam. Dann kamen um 19 Uhr die Großkopferten, haben fröhliche Reden geschwungen. Das Musikchor der Polizei war dabei, der Oberbürgermeister, der Präsident von Borussia Dortmund. Und um 20 Uhr begann das offizielle Eröffnungsspiel Borussia Dortmund gegen den alten Rivalen FC Schalke 04. Die Schalke haben im Endeffekt 3:0 gewonnen und haben ohne Gage hier gespielt. Also Borussia hatte eine Einnahme von 300.000 Mark, die sehr, sehr wichtig war. Und um 20.53 Uhr, also in der 8. Minute der Halbzeitpause, peng, fiel das Flutlicht aus. Dieses berühmte Flutlicht, auf das wir so unvorstellbar stolz waren. Einfach weg. Jetzt kann man so ein Flutlicht nicht wieder anzünden und es ist wieder da, sondern man braucht eine Vorglühphase. Die war zu dem Zeitpunkt 18 Minuten.
Ist aber ordentlich lang.
Also das haben aber auch alle mitgekriegt. Ne? Der Präsident des Nationalen und Internationalen Olympischen Komitees war da, Willi Daume, Willi Weyer, Innenminister in Nordrhein-Westfalen und der Sportchef in Deutschland praktisch. Alle sahen das und alle guckten sich betreten an. Alles war perfekt, aber das Flutlicht fällt aus. Das war ein kleiner Skandal. Und am nächsten Morgen, da berief dann Erich Rüttel, unser Vater des Westfalenstadions, der Sportdezernent der Stadt Dortmund, eine kleine Runde ein, zu der ich dann auch gehörte. Da war also der Baudezernent bei, das Hochbauamt, das für die Flutlichtanlage im Stadion verantwortlich war, Siemens, Philips, die VEW, die es damals noch gab, und alle berieten, was denn da passiert sein konnte. Und keiner hatte eine Antwort. Unglaubliche Situation. Also haben wir zunächst mal eine Sprachregelung vereinbart, die ich dann nach draußen trug. Es könnten Funkstörungen sein, die von außen gekommen seien, etwas nebulös in den Raum hinein. Und die anderen, die Fachleute, gingen dann in medias res, also ins Trainingslager. Dann wurde das Flutlicht 2 Stunden angemacht, 1 Stunde aus, wieder an, wieder aus und so weiter und so fort. Nichts passierte. Alles jubelte, alles lachte. Ein paar Tage später, am 7., da spielte Borussia, die durften mal ein Spielchen machen, gegen Uerdingen in der 2. Liga damals, aber ein Nachmittagsspiel. Da passierte natürlich nichts. Es wurde weiter trainiert und alle sagten, jawohl, wir sind auf einem guten Weg. Die offizielle Eröffnung am 17. April kann also kommen. Deutschland gegen Ungarn. Mit Franz Beckenbauer, mit dem berühmten ungarischen Spieler Bene und so weiter und so fort. Und alle waren voller Vorfreude, da kam schon dann der Ministerpräsident, viele Minister waren da, große Aufläufe praktisch und man spielt fröhlich. Im Endeffekt ging das Spiel 5:0 aus und ungefähr um 20.50 Uhr macht es plopp und das Flutlicht ist wieder aus. Und alle guckten sich regelrecht indigniert an, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir trainiert. Bis in die Puppen. Wir wissen genau, wo die Stärken, wo die Schwächen der einzelnen elektronischen Systeme liegen. Alles ist perfekt und jetzt geht dieses dumme Flutlicht wieder aus. Unglaublich, das gleiche Spiel in Grün, man ging wieder ins Trainingslager, hat also geübt, geprobt. Alles war okay. Und dann kam die Fußball-Weltmeisterschaft. Unser erstes Spiel war Zaire gegen Schottland. Die Oberbürgermeisterin von Leeds wollte ihre Mannschaft gerne besuchen und begrüßen, denn bei Leeds spielten damals 6 der schottischen Nationalspieler, die am Abend dort auch agieren würden, Billy Bremner und andere. Das war auch alles in Ordnung. 20 Uhr, das Spiel beginnt. Und zum richtigen Zeitpunkt, zack, Ende der Durchsage. Das war natürlich ein Ding. Damals gab es noch einen Diktator in Zaire, der hieß Mobutu. Der hatte seinen Spielern geschrieben, telegrafiert, siegt oder sterbt. Die haben beides nicht gemacht, haben verloren, aber gut gelaunt überlebt. Aber wir waren natürlich ziemlich in der Furcht. Jetzt war die ganze Welt angeschlossen.
Und das Problem, um das nochmal kurz reinzuwerfen, diese Zeit, die es braucht, um das Licht wieder anzumachen. Ich meine, das ist heute ganz anders. Wenn ich sage, dass du einfach auf den Knopf drückst und dann ist es zu 100% da. Es braucht auch ein bisschen, aber 18 Minuten hast du eben gesagt.
Ja, das war beim ersten Spiel. Und dann haben also die Leute der VW von Philips und von Siemens es hingekriegt, dass die Vorglühphase sich reduzierte auf 5 Minuten. Aber 5 Minuten weltweit registriert ist natürlich immer noch eine Blamage und eine Schande. Ne? Ja, wir haben uns nur dumm angeguckt. Das nächste WM-Spiel war dann Holland gegen Schweden.
Eine große Nummer damals.
Da trat ein Johann Cruyff zum ersten Mal im Westfalenstadion auf. Ronny Hölström war der Torwart von Schweden. Die Freude war groß, die Angst war noch größer und so ungefähr um 20.40 Uhr sagt dann der Reporter des schwedischen Fernsehens in die Tiefe des Raumes, meine Damen und Herren, freuen Sie sich, in 5 Minuten spätestens fällt hier das Flutlicht aus. Und es fiel nicht aus. Man hatte nämlich mittlerweile erkannt, wo der Fehler steckte. Je nachdem, ob die Sonne schien oder ob es bewölkt war, gingen die Straßenlaternen zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Das konnte differieren mal so um 5, 6 bis zu 10 Minuten. Und in dem Augenblick, wo die angeschaltet wurden, alle Lampen in Dortmund, da gab es einen Überdruck in den Anlagen des Westfalenstadions und zack, durch den Überdruck segelte die Sicherung raus und damit war das Thema gegessen. Und als man das dann erkannt hatte, da war man natürlich auf der Siegerstraße und das Flutlicht war in der strahlenden Brillanz dann tätig, wie es letztendlich auch sein sollte. Aber dieser Start, der war natürlich vom Allerfeinsten im Negativen und hat uns auch von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Dortmund her gesehen unheimlich wehe getan.
Aber ihr hattet Glück, am Ende habt ihr eine Lösung gefunden, weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit gewartet, was die Lösung war, wie ihr das dann am Ende hinbekommen habt, weil das ist natürlich, weil du es gerade sagst, etwas, das ging in die Welt hinaus. Diese Weltmeisterschaft, das sollten wir vielleicht nochmal erklären, war ja der Grund dafür, warum das Stadion überhaupt gebaut wurde damals. Und es gab ja auch Diskussionen, ob es überhaupt in Dortmund gebaut werden sollte. Und andere Städte wollten auch gerne Ausrichter sein und ein neues Stadion bauen. Und zum Glück wurde das Stadion in Dortmund gebaut, können wir ja heute sagen. Sonst würde es vielleicht Borussia Dortmund auch in der aktuellen Form gar nicht mehr geben und wir würden heute auch hier nicht sitzen und uns darüber unterhalten.
Also das vielleicht kannst du streichen. Den BVB würde es in der Tat in der heutigen Form nicht mehr geben. Wir würden Borussia Dortmund ohne dieses Stadion, das den Club wirtschaftlich gerettet hat. Man hatte damals über 3 Millionen Schulden. Das war ein echter Sündenfall, anders als heute. Das wäre heute eine Petitesse, darüber würde man schmunzeln. Damals war das eine unglaubliche Granate. 3 Millionen Schulden. Vereine der zweiten Liga. Unglaubliche Situation. Und der BVB hätte mit absoluter Sicherheit die Entwicklung gemacht, zum Beispiel wie Rot-Weiß Essen oder andere Clubs. Wir würden also heute gegen Holzwickede spielen oder gegen Krukel oder so. Aber es wäre nicht dieser Weltverein. Und das verdankt Borussia den Stadtvätern, die damals, man kann fast sagen, wieder alle Vernunft, einen kommunalpolitischen Ritt auf der Rasierklinge vollzogen haben und die dann diesen Baubeschluss gefasst haben, 40 zu 13 Stimmen, namentliche Abstimmung, sowas wie Hammelsprung im Bundestag. Da ging es also spitz auf Knopf. Es gab eine Menge Probleme im sozialen Bereich, im Bereich des Krankenhauswesens, im Straßenbau, alles das, was wir heute auch kennen. Und auf der anderen Seite ein Verein, der eigentlich keine Perspektive hat und für den setzt du dann im Endeffekt so eine Einrichtung dahin. Das war, wenn man die Zeit des Zweiten Weltkriegs nimmt, eine der bedeutendsten kommunalpolitischen Entscheidungen, die der Rat überhaupt getroffen hat. Und er hat sie so getroffen, wie wir wissen, also positiv, sodass also praktisch der Weg des BVB in die nationale, in die internationale Größe bis hin zur Weltgeltung damit letztendlich die Basis gefunden hat. Das war außergewöhnlich und Chapeau. Da haben die Stadtväter etwas wirklich Wegweisendes geschaffen.
Deswegen können wir froh darüber sein, tatsächlich, dass die Entscheidung damals so ausgefallen ist und es dieses fantastische Stadion heute immer noch gibt. Und du hast es ja eben auch gesagt, der 2. April 1974 war ein Dienstag und logischerweise 50 Jahre später ist das wieder ein Dienstag,
an dem das Stadion dann
den Geburtstag feiert. Aber in meiner Liste, da stehen natürlich noch ein paar andere Dinge und ich habe es eben gesagt, mal gucken, ob wir über alle sprechen können. Flutlichtausfälle war das erste. Und jetzt lese ich hier etwas von einer Rasenaffäre. Also hast du denn auch positive Geschichten? Ich glaube ja, gerade haben wir ja gesagt, es war positiv, dass das Stadion überhaupt gebaut wurde. Aber was war los bei der Rasenaffäre 1977?
Zumindest sind es kuriose Anekdoten, die wir heute besprechen. Und Fußball ist ja nicht unbedingt bierernst. Ist ja auch eine Sache, über die man durchaus mal mit einer gewissen Heiterkeit plaudern kann. Ja, die Rasenaffäre. So im Frühjahr 1977 verschwand der Rasen. Aha, was ist passiert? Millionen Würmer hatten die Wurzeln der Rasenflächen aufgefressen. Das war das kalte Buffet für die. Das war unglaublich lecker. Und das führte dazu, dass die Wurzeln keinen Halt mehr hatten, der Rasen verschwand. Und im Endeffekt hatten wir in unserem Stadion vielleicht noch auf einen Haufen gepackt 2 bis 3 Kilo Rasen, mehr nicht. Ende der Durchsage. Heißt also, wenn die Sonne schien, dann spielte man in einer Wüstenlandschaft. Wenn es regnete, dann denken wir an Annette von Droste-Hülshoff, der Knabe im Moor. Und dann spielte Borussia Dortmund kurz vor Ende der Saison 76-77 gegen Braunschweig. Wir hatten einen Spieler, der hieß Danilo Poppivoda. Einige sagten nicht Poppivoda, sondern Nivoda, weil er häufig verletzt war. Aber er war ein Filigrantechniker mit vielen schönen Tricks auf Lager. War also so ein richtiger Supertechniker, wie man ihn gerne sieht. Dieser Poppivoda kriegt also den Ball, läuft auf unser Tor zu. Unser Keeper Horst Bertram, ja, strauchelt in einer Mulde. Wir sind also in der Wüstensituation. Poppivoda lächelt verschmitzt, zieht an ihm vorbei und schießt aus ungefähr 6 Metern auf das leere Tor. Flach. Das war der Fehler. 2 Meter weiter landet der Ball in einer Mulde, bleibt da liegen und Horst Bertram, der sich aufgerappelt hat, kann den Ball dann aufnehmen und das Tor verhindern. Wir haben im Endeffekt dann 0-0 gespielt. Poppivoda war auf dem Baum, zu Recht. Der DFB sah die Situation und sagte dann entspannt, liebe Leute, da spielen wir jetzt nicht mehr. Die letzten ein Heimspiel habt ihr noch. Und zwar gegen den 1. FC Köln. Guckt, wo ihr das austragt, aber nicht in Dortmund. Dann haben wir also ein Heimspiel auswärts ausgetragen im Parkstadion zu Gelsenkirchen gegen Köln und haben dann auch noch 2-1 vergeicht. Da spielte Bernd Kraus mit bei uns, der später Trainer geworden ist. Der hatte also einen Einsatz von 13, 14 Minuten. Auf jeden Fall war es eine absolut indiskutable Situation. Das habe ich gerade ja schon mal angedeutet in einem Zusammenhang. Wir haben eine Partnerstadt Leeds in England. Leeds war auch zeitweise mal englischer Meister. Ich glaube, die waren auch mal im Endspiel in den Europapokal gegen Bayern München, haben leider verloren. Und in Leeds gab es einen Rasenpapst. John Eskrit. Dr. John Eskrit. Das war der Meister der Rasenflächen in Buckingham Palace, Wimbledon. Der hatte also im Grunde alles erfunden. John Eskrit war die Rettung. Also holten wir Eskrit hierher, zeigten ihm das Stadion und Eskrit sagte, alles in Ordnung. War also Kettenraucher, hatte permanent eine Zigarette in der Hand und hat sich dann den Rasen angeguckt. Ja, das ist in Ordnung. In 3 Monaten habt ihr einen perfekten Rasen. In 3 Monaten, was normalerweise in unserer Denke gar nicht geht. Da braucht man ungefähr ein halbes Jahr, damit man überhaupt dann auch darauf kann. 3 Monate, das reicht ja. Auskoffern, 1,5 Meter tief, eine Mischung herholen aus Sand aus der Ruhr und aus dem Rhein. Der wird dann nach meinen Vorstellungen, so Eskrit, gemischt und dann wird er hier verlegt. Eine Firma Seck aus Asseln war mit diesen Aufgaben dann betraut und John Eskrit beaufsichtigt ja alles. Der war immer vor Ort, guckte immer die Zigarette und so weiter und so fort. Und dann wurde der Rasen gesät vom großen Meister selber. Per Hand säte der fröhlich den Rasen und wir Dortmunder staunten. Und wir Dortmunder ja, sahen das Gras wachsen. Von Tag zu Tag mehr, der Rasen war ein Traum. Alles jubelte, alles lachte. Nach 3 Monaten haben wir in der Tat im Stadion einen perfekten Rasen. Am 13. August soll die Saison eröffnet werden. Der BVB spielt gegen den MSV Duisburg. Am Mittwoch davor sagt Petrus ganz entspannt, dann wollen wir den Rasen testen. Und er lässt es regnen. Und er lässt es regnen. Und am Donnerstag stellen wir fest, dieser Rasen ist sowas von gut und sowas von dicht, dass er kein Wasser durchlässt. Das Wasser bleibt im Stadion. Donnerstagabend haben wir eine wunderschöne Seenplatte Michael Groß hätte da herrlich einen Schwimmweltrekord aufstellen können. Oder unser Ruderachter wäre da wirklich gut beraten gewesen, mal zu trainieren. Aber ein Fußballspiel ging nicht. Die Feuerwehr kam. Man hat abgepumpt. Das sah wieder ganz gut aus. Freitagmittag.
Regen.
Der Rasen ist trocken. Und Petrus stellt fest, dass er kein Fan des BVB ist. Es regnet wieder und es regnet wieder und regnet wieder und regnet wieder. Ich war damals Pressesprecher. Und an diesem ominösen Samstag um 15.15 Uhr teilte ich dann der verträumten Journalistenschar mit, dass alles Mögliche möglich sei, aber kein Fußballspiel. Gelächter bei den Journalisten, aber mein Kollege Wolniewitz, der damalige Stadionsprecher, der musste das dann 40.000 Menschen mitteilen, die sich den Bauch gehalten haben vor Lachen. Aber die sahen ja, was da los war. Es war also wirklich der absolute Kalteschlag. Unglaublich. So, am nächsten Tag hat Eskrit dann gesagt, nicht weiter schlimm, wir werden jetzt Folgendes machen, wir schlitzen den Rasen auf und dann kommen da kleine Löchlein rein mit kleinen Steinchen, Kiesel und so weiter. Dann werdet ihr sehen, wie toll dieser Rasen ist. Dann haben wir also fast 500 Ehrenamtliche zwei Tage durch das Stadion flitzen lassen. Die haben also aufgeschlitzt und so weiter und so fort. Und danach war der Rasen perfekt. 14 Tage später haben wir dann gegen Duisburg das Eröffnungsspiel nachgeholt, haben auch gewonnen. Aber diese Affäre, diese im Grunde 4-5 Monate rund um den Rasen. Erst ist der Rasen weg. Dann kommt Poppy Woder, dann kommt John Eskrit, dann kommt Petrus mit der Sintflut. Das war sowas von stark. Wenn man daran denkt, dann kann man wirklich nur sagen, dieses Stadion hat eine unglaubliche Geschichte. Mit wirklich humorvollen Episoden. Denn in der Retrospektive ist es humorvoll. Wenn du da aber stehst und das Wasser plätschert dir um die Waden, dann ist das natürlich eine Tragödie.
Ja, und wir haben ja diese Saison gesehen beim ersten FC Saarbrücken im DFB-Pokal. Jo. Die hatten das Problem, die hatten so viel Wasser auf dem Rasen, die hatten gar keine Chance, die Spiele auszutragen. Teilweise musste das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach ja nachgeholt werden. Aber da sieht man mal tatsächlich, was das für andere Zeiten waren. Heute im Signal Iduna Park muss ich natürlich sagen, der Rasen dann auch mit dieser Solaranlage, das ist ja ein ganz, ganz anderes Level an Technik und Möglichkeiten, die man hatte. Aber schon erstaunlich, ne? Also in Wimbledon ist natürlich auch die Situation eine andere. Da ist der Rasen ja relativ fest, sag ich mal, und da soll Tennis drauf gespielt werden. Aber in Leeds beim Fußball, da mussten sie ja auch ganz normal kicken und in England regnet es auch regelmäßig. Ja, also von daher.
Aber dieser Eskrit war wirklich außergewöhnlich. Das war also eine derart spannende Persönlichkeit und diese Bezeichnung Rasenpapst, die traf wirklich den Kern. Der lebte Rasen, der liebte Rasen. Er hätte selber fast als grünes Männchen auf die Welt kommen können.
Ja, das ist natürlich eine, also wie ich es vorher angekündigt habe, eine sehr spezielle Geschichte. Wir haben noch die Zeit für eine Anekdote. Entweder kannst du dir aussuchen, Gerd, WM-Spiel Holland-Brasilien und die Folgen oder die Nummer, die bislang keiner kennt. Ist natürlich die Frage, ob wir die endlich mal erzählen sollten.
Du darfst dir eine aussuchen.
Ich glaube, ich nehme die Nummer, die noch keiner kennt, einfach weil sie so besonders und speziell ist. Wie gesagt, du warst Pressesprecher damals, das sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal betonen. Und es gab einen Präsidenten, der ab und zu, sagen wir mal, Alleingänge fabriziert hat. Heinz Günther.
Ja, genau so ist es richtig. Ab und zu Alleingänge. Heinz Günther war ein sagenhafter Mann von unglaublicher geistiger und physischer Vitalität. Er ist auch derjenige, der damals von 1974 bis 1976 den BVB entscheidend geprägt und auch gerettet hat. Aber er hatte in der Tat das eine oder andere Problem, wenn es also um Teamwork ging. Ich bin im Februar 76 Pressesprecher geworden. Im Juni 76 ist der BVB also folgerichtig dann auch wieder aufgestiegen.
Passt dabei natürlich.
Und so ungefähr Anfang August hatten wir eine Vorstandssitzung und Heinz Günther strahlte. Nicht nur Ruhe aus, sondern Fröhlichkeit und Zuversicht. Und er sagte dann irgendwann zu uns so, und jetzt gehen wir mal zur Westtribüne, ich möchte euch mal was zeigen. Und dann gingen wir also dahin, Wolfgang Polak, Friedhelm Wolf, Jürgen Vogt, Reinhold Wosab und ich und natürlich der große Meister. Dann machte er die Tür auf und dann standen wir in einem opulenten englischen Pub, den er ohne einen Vorstandsbeschluss herbeizuführen, im Alleingang in Auftrag gegeben hatte. Der kostete 400.000 Mark. Also eine absolut stolze Summe für einen Verein, der sich gerade dabei war, so ein bisschen wirtschaftlich zu konsolidieren.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, als das Stadion dann offiziell eröffnet wurde, Schuldenstand, 3 Millionen.
So ist es.
D-Mark, also waren 400.000
eine
schon
stolze,
ordentlich.
Eine stolze, stolze Summe. Und man schaute sich nicht verträumt, sondern entsetzt an, die anderen Vorstandsmitglieder. Die waren völlig konsterniert. Damit hatten sie nie gerechnet. Zum einen, dass überhaupt ein solcher Auftrag erteilt werden konnte, ohne die anderen mit einzubeziehen, Stichwort Vorstandsbeschluss. Und zum anderen, das war also der Einstieg in die große Welt, in eine gesellschaftliche Komponente, die letztendlich für den BVB zu dem Zeitpunkt noch nicht angemessen war. Also waren die anderen Vorstandsmitglieder fix und foxy und auch ziemlich, sagen wir mal ruhig, beleidigt. Und ich weiß, dass also einige von denen diesen neuen Pub ein ganzes Jahr lang nie betreten haben, aus Protest über den Werdegang. Und direkt an diesem Pub schloss der Presseraum an, in dem ich ja auch dann die Pressebesprechung abgehalten habe. Aber die Journalisten durften da nicht rein. Ein Journalistenkollege von der Bild, der hat dann diese Situation im Grunde persifliert und dann im Endeffekt auch dafür gesorgt, dass die Journalisten rein durften. Der hat nämlich kühn behauptet, in diesem Pub befände sich ein riesiger Safe und in diesem Safe ein echter Rembrandt, den Heinz Günther dort harten würde. Großes Gelächter in der Republik. Und das war letztendlich ja der Augenblick, in dem das Eis praktisch brach und in dem Günther diesen wunderbaren Pub dann eben für alle auch geöffnet hat.
Dürften dann alle rein? Also auch normale Fans und Zuschauer? Oder war das damals dann nur exklusiv, sage ich mal, vielleicht für Sponsoren, fürs Präsidium, für den Vorstand, für die Journalisten?
Also genau genommen war das der allererste VIP-Bereich, den wir gehabt haben. Schlicht und ergreifend. War also letztendlich ein Vorläufer dessen, was wir in der heutigen Zeit sehen auf allen 4 Tribünen. Das war der Ausgangspunkt, von dem keiner etwas ahnte.
Also war die Idee von Heinz Günther gar nicht so schlecht?
Die war aus der heutigen Sicht betrachtet wegweisend. Die wäre auch immer in Ordnung gewesen, wenn er die anderen mit einbezogen hätte. Alleingänge sind manchmal toxisch.
Ja, aber es war ein spezieller Alleingang. Und wenn ich dich so erzählen höre, habe ich schon das Gefühl, dass der am Ende schon in Ordnung ging.
Ja.
Warst du häufig in diesem englischen Pub?
Ich war in diesem englischen Pub öfter. Ich habe da meinen 40. Geburtstag gefeiert, unter anderem. Und wir haben den auch alle sehr genossen. Das war ein sehr gediegener Pub, der dann auch in den Folgejahren dem BVB sehr gut zu Gesicht stand. Wie gesagt, der Ausgangspunkt, die Saat, die gesetzt wurde, war nicht ganz keusch gesät. Aber das Ergebnis war im Endeffekt adäquat.
Konnte man dann auch, weil du gesagt hast, du hast deinen Geburtstag da gefeiert, konnte man als normaler Fan diesen Pub quasi für Veranstaltungen mieten? Hat man den unter der Woche irgendwie genutzt oder war der dann auch nur an Spieltagen geöffnet?
Er war an Spieltagen geöffnet und besondere Ereignisse konnte man dann letztendlich aus der BVB-Familie heraus, also intern praktisch da, dann auch angehen, organisieren und realisieren. Und in der Tat, mein 40. Geburtstag war sehr schön. Er liegt fast 40 Jahre zurück.
Ja, deswegen ist das Interessante, du warst ja noch nicht mal 30 Jahre alt, als das Stadion eröffnet wurde. Also ich will jetzt nicht sagen, du hast das in der Blüte deiner Zeit erlebt, aber das muss natürlich für jemanden in dem Alter damals unfassbar spektakulär gewesen sein. Vielleicht noch spektakulärer als für jemanden, der, ich sag mal, 50 oder 60 Jahre alt ist, weil man das noch ganz anders wahrnimmt.
Das ist die eine Komponente, aber die andere ist natürlich, und davon zehre ich durchaus persönlich recht deutlich. Ich glaube, ich bin der Einzige auf der Welt, der alle Entwicklungsphasen dieses Stadions praktisch von 1967 an, damals gab es die allerersten Gedanken und Ideen und auch Planung, bis zur Gegenwart in Person erlebt habe. Ich war also auch ein Teil dann letztendlich, durch auch meine berufliche Tätigkeit beim Presseamt, war ich auch ein Teil dieser ganzen Entwicklung. Und das ist in der Tat unglaublich spannend. Wenn man sich also die Zeit damals vor Augen führt, was in Dortmund los war, wenn man 63 in die Rote Erde ging, um Benfica zu sehen. Man guckte nach links und sah eine schäbige Holztribüne. Man guckte zum Marathontor, die zweite schäbige Holztribüne. Man wusste, es gibt eine Ordnungsverfügung des Bauordnungsamtes gegen das Ordnungsamt der Stadt Dortmund, weil die Statik nicht mehr in Ordnung war. Und dann die Überlegungen, wir wollen ein Zwillingsstadion bauen, um letztendlich aus diesem Dilemma rauszukommen. Wie können wir ein solches Stadion finanzieren? Wie läuft das mit den entsprechenden Ratsbeschlüssen? Wie ist die Gemengelage? Was wird daraus? Stichwort 2. April, Fußball-Weltmeisterschaft 74 oder 2006, wo ich dann letztendlich als WM-Beauftragter tätig sein durfte und so. Dieses Stadion ist, ja, ist ein Stück von mir. Und das finde ich unheimlich klasse. Gilt analog auch für die Rote Erde. Also dieses Gesamtkonstrukt. Hier Rote Erde, dort Westfalenstadion, Signal Iduna Park. Das ist ein Teil meines Lebens in allen Variationen von der Geburt bis hin zu diesem Prachtbau, der die Nummer 1 in der Welt ist.
Das finde ich auch. Insbesondere diese knisternde Atmosphäre, die es teilweise dann bei speziellen Spielen in diesem Stadion gibt. Davon hast du viele miterlebt. Gerd, die Zeit ist abgelaufen.
Was?
Ja, eine halbe Stunde ist schon vorbei. Aber wir heben uns noch ein paar Anekdoten auf, denn ich weiß, wir werden mit Sicherheit nicht das letzte Mal zusammengesessen haben. Ich möchte mich herzlich bei dir bedanken. Es ist genau das passiert, was ich vorher gesagt habe. Spannende und, wie ich finde, auch großartige Geschichten, die wir heute hören durften. Deswegen vielen Dank an dich und natürlich auch vielen Dank, dass ihr draußen mit dabei gewesen seid bei dieser Ausgabe der schwarz-gelben Geschichten. Es gibt noch ein paar Folgen. Die solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen und nächste Woche wieder einschalten. Danke für eure Zeit und danke nochmal an dich,
Gerd. Ich bedanke mich auch.
Tschüss.
Alles Gute. Tschüss.
Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.